Das Unternehmen Bofrost ist den meisten von uns für die omnipräsenten Kühlwagen bekannt. Und die Pandemiesituation hat die Nachfrage nach der Lieferung von Tiefkühlprodukten natürlich gesteigert. Doch wie war Bofrost als Unternehmen auf Covid-19 vorbereitet? Aber vor allem, wie wird das ehemals katalogbasierte Unternehmen digital umgebaut? Darüber sprach Jan Julko mit dem CIO Katalin Babulescu. An welcher Stelle hat Bofrost die Transformation begonnen? Und warum musste der CIO dafür Kisten schleppen? Ein Gespräch zwischen Customer Centricity, Infrastruktur und vor allem der Digitalisierung der Verkaufsfahrer durch moderne Tablets. Wie schaffte Bofrost es, die Belegschaft den Wandel aktiv mitgestalten zu lassen? Ein kleiner Teaser? Es geht sogar um Details wie Schriftgröße und Buttons in den Applikationen. Change Management und UX in der Praxis also. Dabei bleibt natürlich die Frage Make or Buy sehr relevant. Nach welchen Kriterien hat Bofrost hier entschieden? Und wie geht man generell mit Rückschlägen um? Viel Spaß bei diesem Praxiseinblick in die Transformation und Zukunft des digitalen Lebensmittelhandels.
Willkommen beim Makers Podcast, dem ersten Makers Podcast in 2021. Wir freuen uns sehr, heute einen sehr spannenden Gast begrüßen zu dürfen, Herrn Babulescu von Bofrost. Er hat angefangen als Software Developer, war dann lange im Handel tätig bei Otto, Media Saturn und Tengelmann. Und gerade im Dezember hat er den zweiten Platz des CIO-Magazins für den Bereich Mittelstand gewonnen als CIO. Es freut uns sehr, dass Sie hier sind. Willkommen beim Makers Podcast, Herr Babulescu.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dabei zu sein.
In der Einladung, in der Einleitung war direkt mit dabei, Sie waren am Anfang Software-Developer. Glauben Sie, ist das hilfreich als CIO, selbst irgendwann mal in die Tasten gegriffen zu haben und gecodet zu haben?
Ich weiß es nicht. Ich kann nicht für alle meine Kollegen, CIO-Kollegen sprechen, aber für mich war das sehr, sehr hilfreich, muss man schon sagen. Weil, wenn man Karriere in die IT macht, hat quasi ein Hands-on-Erfahrung über unterschiedliche Stationen, ob das als Entwickler, als Tester, als Architekt, als Projektleiter, als Teamleiter, als Abteilungsleiter, Bereichsleiter, unterschiedliche Funktionen. Und dadurch quasi merkt man, wo wirklich die Schuh drückt bei unterschiedlichen Hierarchien. Und dann, wenn man ganz oben quasi steht, in als verantwortlich der IT, dann hat man einen komplett anderen Sprachgebrauch, wenn man mit seinem Team spricht. Und das ist, was mich unheimlich geholfen hat, mein Team entsprechend abzuholen und auch nah zu sein mit meinen Kollegen.
Das kann ich mir gut vorstellen. Und nah sein bei den Kollegen ist ein gutes Stichwort. Wie haben Sie denn im letzten Jahr das organisatorisch hinbekommen? Ich sag mal, das ganze Thema Corona ist überall in allen Teams und Organisationen ganz weit oben. Bei Bofrost, wie haben Sie das mit den Teams gehandelt? Wie sind Sie diese Herausforderung letztes Jahr angegangen?
Da muss man schon sagen, das war eine große Herausforderung für uns, das entsprechend alles umzustellen. Aber dadurch, dass wir vor zweieinhalb Jahren in die IT die mobile Arbeitsplatz eingeführt haben, war die ganze Infrastruktur und die ganze Mannschaft, zumindest meine Mannschaft, war vorbereitet, um dieses Konzept, die wir damals erarbeitet haben, einfach an alle unsere Mitarbeiter auszurollen. Und wir waren quasi auch in eine glückliche Situation, dass das Konzept schon vorher da war. Und dann könnten wir sofort von 600 bis 1000 Mitarbeiter in die Zentrale einfach in ein paar Wochen mit mobile Arbeitsplätze ausstatten und dann von zu Hause arbeiten lassen. Das gleiche auch mit den Collaboration Tools, ob das jetzt Videokonferenzlösungen sind, haben wir das entsprechend zur Verfügung gestellt. Hat das, sagen wir so, meiner Meinung sehr gut geklappt und ich bin froh darüber, dass wir solche Konzepte früh genug angegangen sind, weil jetzt tragen eigentlich die Früchte, wenn man das sofort in so eine Situation braucht. Wenn wir das nicht gemacht hätten vor zwei Jahren, dann wäre quasi so ein Jahr so schnell zu stemmen mit komplett neue Werkzeuge und Arbeitsweise wirklich nicht machbar gewesen. Dazu einfach ein großes Dankeschön an meine Mannschaft, die das quasi alles Mögliche gemacht hat. Und das war die Jahr der Infrastruktur, muss man schon sagen, bei uns, bei Bofrost, wo die Infrastrukturkollegen wirklich geglänzt haben, um alle diese technischen Services, die normalerweise einfach immer wahrnimmt, jetzt plötzlich zur Verfügung zu stellen und dann das Geschäft am Laufen zu halten.
Das Jahr der digitalen Infrastruktur, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich glaube, das ist in vielen Bereichen genauso gelaufen. Und jetzt natürlich versteht man auch, dass Sie da den zweiten Platz gewonnen haben. Denn wenn Sie sagen, Sie haben vor 2 Jahren diese digitalen Tools und diese Möglichkeit des mobilen Arbeitsplatzes eingeführt, dann kann man ja fast sagen, just in time, oder? Das war ja quasi eine Punktlandung.
Ja, definitiv. Und ich glaube, das war Teil unserer gemeinsamen Strategie, die Modernisierung, die Bofrost quasi anzugehen. Ich bin angefangen bei Bofrost vor 3,5 Jahre. Und dort haben wir angefangen mit einem umfangreichen Transformationsprogramm, nicht nur infrastrukturmäßig, sondern auch softwaretechnisch. Das heißt, alle unsere Business-Applikationen haben die eine Modernisierungs-Roadmap bekommen. Und seitdem sind wir kräftig dabei, quasi Schritt für Schritt alles umzustellen und neue Geschäftsmodelle zu unterstützen und auch State-of-the-Art Cloud-based Applikationen einzuführen. Und das ist Teil unserer, sagen wir so, gemeinsame Transformationsstrategie bei Bofrost, die wir verabschiedet haben.
Das ist sehr spannend. Wenn ich an Bofrost denke, kommt mir natürlich als allererstes mal der Katalog. Als ich ein Kind war, kam immer der Bofrost-Fahrer und hat die Tiefkühltruhe insbesondere mit Eis aufgefüllt. Und ich habe mich sehr gefreut als Kind. Ich glaube, man hat im Kopf aber erstmal ein wirklich sehr, sehr traditionelles Katalogunternehmen. Sie haben jetzt gerade angesprochen, digitale Transformation. Können Sie das ein bisschen ausfüllen? Was sind die Dinge sozusagen, welche Bereiche sind Sie da angegangen und was war da als erstes auf der Roadmap?
Ich glaube, für mich war wichtig, erstmal die neue Geschäftsmodell zu verstehen von Bofrost. Und wenn man quasi neu in ein Unternehmen kommt, zumindest als CIO, dann muss man sicherstellen, dass alle, sagen wir so, Weichen und Kanten, alle Ecken und Kanten, alle kulturbedingte Themen, alle Business-Prozesse wirklich gut versteht, weil nur dann kann man wirklich sagen, okay, in welcher Reihenfolge wird die Strategie sozusagen implementiert und mit welcher Applikation fangen wir an, was machen wir am Anfang, was machen wir später. Und ich glaube, in meiner Anarbeitung, die ersten Wochen, war mir sofort klar, dass ich quasi mit dem Verkaufsfahrer anfange. Warum war das so? Weil ich bin quasi mitgefahren. Meine erste Anarbeitung waren 2 Wochen in Vertrieb. Zusammen mit einem Verkaufsfahrer bin ich quasi gefahren. Jeden Tag einfach Kisten geschleppt, jeden Tag bei minus 35 Grad die ganze Pakete in Lager hin und her bewegt. Und wenn man quasi auf dem Weg ist mit dem Verkaufsfahrer, einfach die Kundenwaren zu liefern, dann merkt man sofort, wo die Schuh drückt. Ich war echt total kaputt am Ende des Tages nach so einer Mitfahrt mit dem Verkaufsfahrer. Und danach lag ich einfach im Bett abends, habe ich gesagt, ja, hier müssen wir anfangen. Der arme Verkaufsfahrer braucht wirklich moderne Unterstützung, weil er leistet einen riesen, riesen Job. Und wo ich quasi, und ich glaube, da bin ich auch körperlich fit. Ich war total am Ende, quasi am Ende des Tages. Ich glaube, da war für mich klar, dass wir mit dem Verkaufsfahrer anfangen, um die ersten Werkzeuge, moderne Werkzeuge für den Verkaufsfahrer liefern zu können. Und das ist die erste Projekt, die wir gestartet haben, vor fast 3 Jahre oder 2,5 Jahre gestartet, wo man moderne Lösungen, cloudbasierte Lösungen für Verkaufsfahrer zur Verfügung gestellt haben, in Form von einer Point of Sale, einer mobile Android-Tablet, die wir zur Verfügung gestellt haben, wo wir dadurch viel Papier gelöst haben und auch uralte Applikationen quasi abgelöst haben. Und das ist quasi der wesentliche Teil der unserer Modernisierung. Weil wenn man eine vernünftige moderne Gerät an den Verkaufsfahrer hat, dann kann danach quasi Schritt für Schritt alle Backend-Systeme angepasst werden und danach die zusätzlichen Informationen für den Verkaufsfahrer zur Verfügung gestellt werden. Weil es ist ein riesen Unterschied, wenn ein Verkaufsfahrer arbeitet mit einem kleinen MDE-Gerät, mit einem kleinen Screen wie eine Nokia-Screen und ein 8-Zoll-Tablet. Ist ein Riesenunterschied. Die Fläche, die man hat, einfach den Verkaufsfahrer entsprechend zu unterstützen mit mehr Information, ist viel größer und die Technologie bietet viel mehr Möglichkeiten an. Und dazu war für mich klar, muss ich mit erste Werkzeuge, mit Basis arbeiten bei dem Verkaufsfahrer und danach Schritt für Schritt weitere Systeme zu modernisieren im Sinne von neue Order-Management-System. Wir arbeiten an einem neuen Tourenplanungssystem. Wir haben neue Logistik- und Lagerverwaltung-Software eingeführt und modernisiert. Und jetzt sind wir dabei, nochmal die Warenwirtschaft-Themen anzugehen, Finanzmanagement-Systeme anzupassen. E-Commerce-Lösungen sind wir dabei, quasi komplett zu modernisieren. Callcenter-Lösungen, alles, die ganze Infrastruktur nochmal neu aufzustellen. Das sind sehr spannende Projekte. Und last but not least, Teil der unserer Hauptstrategie ist quasi Customer Centricity. Das bedeutet, dass wir die Kunden in den Mittelpunkt stehen. Und das bedeutet, dass wir viel mehr konzentrierte Prozesse quasi entwickeln und definieren bei Bofrost. Und dadurch mit einer Hilfe von einer CRM-Plattform, die wir das Projekt letztes Jahr gestartet haben, wollen wir quasi solche Prozesse unterstützen.
Das finde ich sehr spannend. Ich finde es wirklich toll und ganz großen Respekt, dass Sie sich mit den Fahrern hingesetzt haben, mitgefahren sind und wirklich einfach das, und ich vermute mal, das kommt vielleicht aus der Softwareentwicklungsvergangenheit, wirklich einfach erstmal voraussetzen, dass sie das Problem des Users verstehen, in diesem Falle natürlich dem Fahrer. Sie haben ja eine Sache jetzt schon erwähnt, zum Beispiel dieser kleine Screen war wahrscheinlich sehr schwierig zu bedienen und auch frustrierend für die Fahrer. Was sind denn andere Sachen, die Ihnen aufgefallen sind, als Sie da mitgefahren sind, was das Leben der Fahrer wirklich einfach besser machen kann? Gibt es da noch ein paar konkrete Beispiele?
Ich glaube, das war so viel Papier, die wir sozusagen ersetzt haben. Das war ein Thema. Muss viele Sachen gedruckt werden vorher, die jetzt nicht mehr nötig sind. Dann, ich glaube, noch ein Thema war die gesamte Produktinformation, Produktkatalog. Alles, was wir als Information brauchen, um die Kunden am besten beraten zu können. Das ist quasi eine wesentliche Veränderung, weil viele Produktinformationen, Bilddaten sind vorhanden auf dem Tablet und griffbereit. Natürlich die Verkaufsfahrer, die seit 20 Jahre, 30 Jahre dabei sind, die kennen das auswendig. Aber für die neue Verkaufsfahrer, das ist relativ schwierig, quasi die Sortimente zu verstehen. Dazu jede Hilfestellung, die wir bieten können, auf alle unsere Erfahrungen, die der Verkaufsfahrer hat, ist sehr, sehr, sehr hilfreich. Plus natürlich, wenn man quasi anguckt, die Geräte, es ist schneller gewesen, es ist moderner, hat auch ein anderes Image, wenn man den Verkaufsfahrer quasi mit so einem Gerät an der Tür oder vor der Tür steht, im Vergleich mit dem alten Gerät. Plus, wir haben sehr viel investiert in den Thema User Experience und es ist wirklich was andere User Experience, wenn du in Geschäft stehst und vor einem Point of Sale Gerät steht, dann eine Standardlösung ist es einfach. Aber wenn man ständig unterwegs wird, ständig Ware, tiefgekühlte Ware hin und her bewegen müssen und dann gleichzeitig beraten und gleichzeitig das ganze Produktsortiment abdecken, dann braucht man eine andere UX, andere UI. Und das ist, was wir eigentlich von Scratch gebaut haben. Wir haben gesagt, okay, wir haben alle 10 Verkaufsfahrer oder ein Team von 10 Verkaufsfahrer zusammengeführt und haben gesagt, was sind eigentlich die Hauptprozess für euch? Was macht ihr am Anfang, wenn ihr in Niederlassung kommt? Was passiert, wenn ihr auf der Fahrt seid, mit dem Navigation, mit dem Telefonieren, mit dem Kunden? Was passiert, wenn ihr an den Kunden ankommt? Welche Informationen braucht ihr auch alle diese Schritte? Und genau das haben wir implementiert. Das heißt, diese Gesamtprozess der Verkaufsfahrer haben wir total optimiert und haben wir an jedem Schritt die richtige Information zur Verfügung gestellt. Wir haben natürlich Headsets bereitgestellt, wo man quasi telefonieren kann. Wir haben Navigationsgerät quasi ersetzt und alles in diese Tablets zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir haben mehrere Geräte ersetzt durch eine Tablet-Lösung und das macht die Leben auch einfacher. Und das sind quasi so die Hauptthemen, die wir angepasst haben. Und natürlich, wir haben viel mehr vor uns als weitere Features, weil jetzt die Technologie ist da und jetzt kommt sozusagen der Geschmack dabei, einfach noch mehr Features zur Verfügung zu stellen. Zum Beispiel, wir wollen Recommendation Engines zur Verfügung stellen, wo man Produktempfehlungen auf Kunden individuelle Angebote zur Verfügung stellen kann. Das sind Sachen, die, sagen wir so, die Verkaufsfahrer, die seit 20, 30 Jahren dabei sind, einfach fühlen und Wissen. Aber viele andere Verkaufsfahrer, die dann diese Erfahrung nicht haben, brauchen solche Werkzeuge, um die Kunden noch besser beraten zu können.
Das finde ich wirklich sehr, sehr spannend, dass Sie am Anfang quasi eine kleine Gruppe von Fahrern genommen haben und diese wirklich eng verfolgt und mit denen eng gemeinsam entwickelt haben. Resoniert sehr bei mir. Als ich Everfone gegründet habe, habe ich mich erstmal hingesetzt mit IT-Administratoren und habe mal eine Woche lang wirklich geschaut, wie diese Mobiltelefone durch ein Unternehmen sozusagen durchdiffundieren und was da die Arbeit macht. Da aus meiner eigenen Erfahrung auch heraus, wie haben die Fahrer reagiert? Wie war dieser erste Fahrer, als sie gesagt haben, so, ich bin der CIO und ich fahre jetzt als dein Beifahrer mit? Was war die Reaktion des Fahrers?
Natürlich, er war total überrascht. Er wusste nicht genau, was ein CIO überhaupt macht. Er hat mich gefragt, okay, was machen Sie da? Und ich musste ein bisschen erzählen, wie die IT funktioniert und was ist meine Funktion. Aber ich glaube, nach sagen wir so ein paar Minuten, vielleicht eine Stunde, sind wir dann viel näher gekommen. Aber auch gleichzeitig muss man dann sagen, ist auch eine Kulturschock gewesen für Bofrost, dass man die Vertriebsorganisation in die Tiefe in solche Projekte involviert. Das war in der Vergangenheit nicht wirklich der Fall. Dazu war für mich wichtig, einfach die Leute, die dann wirklich mit dem Werkzeug arbeiten, einfach zu involvieren, früh genug zu involvieren. Und die haben wirklich zusammengearbeitet mit dem UX. Die haben gemeinsam gemalt, die Oberfläche, gemeinsam die Prozessschritte definiert. Wir haben mehrere Iterationen gemeinsam getestet und haben gesagt, nee, das funktioniert nicht. Hier die Button ist zu klein, hier ist zu groß, hier die Schrift, hier dieser Textfeld oder hier diese Sortierung muss anders sein und so weiter und so fort. Das heißt, jeden Schritt haben die das mit begleitet. Das war am Anfang ein bisschen komisch für die, aber natürlich haben sie sich sehr gefreut, einfach mitzumachen, mitzugestalten. Und das hat sich quasi so verbreitet, dieses Gefühl, die diese 10 Verkaufsfahrer bekommen haben in alle diese Workshop an den gesamte 5000 Verkaufsfahrerorganisationen in Deutschland. Und danach war die Erwartungshaltung auch relativ groß, wenn wir in die Rollout gegangen sind. Viele Niederlassungen haben die gesagt, ich möchte gerne zuerst sein, ich möchte gerne zuerst die erste Vision bekommen. Natürlich können wir nicht alle gleichzeitig beglücken, aber ja, das war ganz, ganz spannend und ganz schönes Gefühl, einfach die Verkaufsfahrer dabei zu haben und den Vertrauen von dem zu bekommen. Weil natürlich ganz neue Systeme einzuführen, kommen natürlich mit, sagen wir so, technische Probleme oder mit Bugs. Und wenn man die Verkaufsfahrer dabei waren und haben die gesehen, wie die Software entsteht, dann kriegt man viel mehr User-Akzeptanz, wenn irgendwo ein Problem entsteht. Und wir haben schon ein paar Probleme gehabt, wo man quasi bestimmte Bugs identifiziert haben. Und dann müssen wir einfach vor dem Verkaufsfahrer stehen und sagen, sorry, jetzt müssen wir das und das nochmal neu erfassen. Natürlich war keine leichte Aufgabe für uns, aber wir haben volles Verständnis und volle Unterstützung von den Verkaufsfahrern, weil eigentlich das war deren Lösung. Und unsere Aufgabe war dabei, quasi dem technisch zu beraten, wie kann man dann am besten realisieren. Und die haben sich sehr stark mit dieser Lösung identifizieren dazu. Die haben wirklich mitgeholfen, weil alle diese Schwierigkeiten, die wir gehabt haben, diese neue Technologien einzuführen und auch die Akzeptanz für so ein 8-Zoll-Gerät bei alle unsere Verkaufsfahrer-Kollegen, weil unsere Altersstruktur bei dem Verkaufsfahrer ist relativ fortgeschritten. Dazu muss man auch ältere Kollegen sozusagen mitnehmen, mitschulen und mit diesen Tablets sozusagen zeigen, wie man die neue Verkaufsprozesse umgehen kann.
Das finde ich außerordentlich spannend. Das bedeutet, oft ist ja das Thema Change Management bei einem CIO sehr, sehr hoch aufgehängt. Man muss Veränderungen reinbringen und gerade die, Sie haben es gesagt, wenn die Altersstruktur etwas älter ist und nicht direkte Digital Natives, die quasi seit Geburt ein Handy in der Hand haben, stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Den ersten Ansatz finde ich großartig, dass Sie gesagt haben, wir haben gleich Fahrer mit eingebunden in die Softwareentwicklung, die sozusagen zu Champions dieser Software gemacht, die dann sicherlich auch mit anderen Fahrern darüber reden und sagen, Mensch, wir entwickeln da was Tolles. Welche anderen Dinge gab es noch, die dabei geholfen haben, die Akzeptanz bei den Fahrern zu erhöhen? Denn ich schätze ja mal, alles, was neu ist, wird erstmal instinktiv so ein bisschen abgelehnt. Wenigstens die Erfahrung habe ich selbst gemacht bei Veränderungsprozessen. Gibt es ein paar andere Sachen, wo Sie sagen, das hat noch geholfen, diese Veränderung, dass die Fahrer diese Veränderung akzeptieren?
Ich glaube, wir haben Glück in Unglück, wenn man das so sagen kann. Dass das Gerät, die vorher da war, war, sagen wir so, von den Bedienungen relativ schwierig. Das heißt, wenn wir jetzt mit dem neuen, größeres Gerät gekommen, dann war die Akzeptanz relativ einfach, weil der Leid war relativ groß für die alte Gerät. Das heißt, die Verkaufsfahrer haben sich gefreut, haben gesagt, super, endlich mal was Neues, was Modernes. Auf der anderen Seite, natürlich, wenn man nicht Digital Natives haben, wir haben ein paar Verkaufsfahrer, ältere Verkaufsfahrer dabei gehabt in dieser Gruppe, die selber gesagt haben, okay, die Oberfläche ist mir zu viel, sind zu viele Informationen, bitte einfacher gestalten, bitte die Fonts noch größer gestalten, dass man besser sehen kann. Und ich glaube, das war auch eine wesentliche Feedback, die wir bekommen haben, um eine gute, bunte Mischung von Verkaufsfahrern zu bekommen, um die Akzeptanz zu erhöhen. Natürlich, danach haben wir viele Roadshows gemacht, im Sinne von wie wir die ganze Schulung verteilt haben an alle unsere Mitarbeiter, wie wir den Verkaufsfahrer sozusagen erklärt haben, was sind die Vorteile und wie geht man dann damit um mit so einem Gerät. Ich glaube, ganz wichtiger Punkt war, die Geräte an sich, die Auswahl, die Hardware, warum an 8 Zoll, warum nicht an 6 Zoll, warum nicht eine Handy, das war eigentlich eine wesentliche Diskussion, die wir geführt haben mit vielen von unseren Kollegen. Und dazu haben wir am Ende gesehen, dass eine 8 Zoll Variante eine bessere Arbeitsmittel für den Verkaufsfahrer sein kann. Natürlich, wir haben bei der Ergonomie, in dem Tragekomfort nochmal angepasst. Wir haben Handschlaufe bei dem 8 Zoll Tablet mitentwickelt, die dann auch dazu geführt hat, dass man die Verkaufsfahrer sagen, schau mal hier, ich kann den Tablet hin und her unter dem Arm kleben, muss ich nicht immer in die Hand haben und so weiter und so fort. Das heißt, es waren viele kleine, wie immer im Leben ist, viele kleine Features, die dann dazu gebracht haben, einfach die Akzeptanz zu bekommen.
Ich stelle mir jetzt was anders vor. Bei Bofrost per Definition ist es immer sehr, sehr kalt. Wie haben Sie die Tablets vorher getestet in irgendwelchen Kühlräumen oder welche anderen Probleme gab es noch mit diesem ganzen Thema Kälte?
Ich glaube, die Kälte bei den Tablets war nicht das große Problem, weil die Kälte, wir nutzen die Tablets nicht im Lager bei minus 35 Grad, sondern wir nutzen die Tablets quasi auf dem Pfad, wenn man die Verkaufsware unterwegs ist. Aber dort haben wir mehr Probleme mit dem Hitze, weil manchmal haben wir festgestellt, wenn die Tablets quasi im Auto sozusagen gelassen wird auf dem Verkaufsfahrersitz, dann im Sommer dann im Auto sind schon vielleicht schnell 40, 50 Grad im Sommer in prallender Sonne und dann haben die schon ein Problem, die Tablets. Ich glaube, nicht nur unsere, sondern jede einzelne Tablet wird das gleiche Problem haben. Dann die Lichtverhältnisse, wenn man viel draußen ist, dann ist quasi, braucht man eine andere Art der Belichtung für den Screen, für den Display, wenn man viel draußen ist. Und wenn man draußen quasi unterwegs ist, dann nicht nur die Belichtung, sondern wir haben auch eine komische Situation gehabt, wenn man das rechnet, dann automatisch das Display so sensibel eingestellt, dass jede Rechnentropfen quasi als Klick empfunden hat. Und dann manchmal haben die Verkaufsfahrer gesagt, hey, ist wie eine Geisterhand, die sich bewegt. Ich sage, nein, wir müssen die Sensibilität nochmal ein bisschen anpassen für bestimmte Verkaufsfahrer, die in anderen Regionen sind. Und das war auch eine sehr spannende Erkenntnis, die man nur durch Field-Testing rausfindet. Natürlich die Sensibilität ist auch ein bisschen anders, wenn man eine Unterschrift auf dem Display hat für, ich weiß nicht, Opt-in-Einholung, dann braucht man eine andere Sensibilität als bei normalen sozusagen Bedienen. Plus natürlich unsere Handhelds sind ruggedized, das heißt, wir haben wirklich an den Design der Handhelds gearbeitet, um dann quasi wasserfest, rutschfest, stoßfest Displays und Materialien zu haben, die dann quasi einen Riesenunterschied macht, wenn man eine kleine, ich weiß nicht, iPad Mini zu Hause in die Sofa bedient, hat komplett andere Rahmenbedingungen als was jemanden, was so ein Gerät, die dann jeden Tag verwendet wird, ich weiß nicht, 8 Stunden am Tag unterwegs hin und her bewegt, dann braucht man eine andere Spezifikation. Das sind Sachen, die wir gelernt haben in Zusammenarbeit mit dem Verkaufsfahrer.
Und haben Sie da weitestgehend auf Standard-Hardware zurückgegriffen und quasi diese customized, oder ist da wirklich auch auf tieferer Hardware- oder Software-Ebene sozusagen, haben Sie da selbst was entwickelt?
Wir haben beides, das heißt auch bei dem Hardware, wir haben in Kooperation mit unseren Partnern natürlich teilweise auf Standard-Hardware-Tablets, aber die Ruggedized-Versionen, die dann für uns entsprechend entwickelt wurden. Auf der Software-Ebene sind wir auf dem Android-Standard-Version mit ein bisschen Tuning in Richtung Sensibilität, Display-Sensibilität, ein bisschen Tuning in Richtung Wi-Fi-Konnektivität und solche Sachen, das haben wir nochmal ein bisschen angepasst. Aber sonst sind wir, was bei dem Thema Software, Betriebssystem Standard unterwegs. Sonst unsere Applikation ist es eigene Entwicklung für den Verkaufsfahrerprozess. Und natürlich nutzen wir auch zusätzliche Applikationen für Standardapplikationen für Navigation oder wenn wir Content Management dort einspielen, dort haben wir auch Standardapplikationen eingeführt. Das ist quasi wie eine normale Tablets mit unterschiedlichen Apps, die dann unterschiedliche Zwecke haben.
Das finde ich sehr spannend, dass Sie da eigene Anpassungen gemacht haben und insbesondere auf der Software-Seite. Denn, glaube ich, ist ja gerade für einen CIO quasi ein großes Risiko, Eigenentwicklung zu machen, weil später immer einem nachgesagt werden kann, Mensch, warum hast du nicht eine Standardanwendung gemacht? Wie kam es zu dieser Entscheidung zu sagen, wirklich, wir machen das jetzt selbst, wir trauen uns das zu und übernehmen dadurch ja auch die Verantwortung dafür, dass es am Ende wirklich funktioniert? Denn man steht dann ja wirklich end-to-end in der Verantwortung. Also wie haben Sie diese Entscheidung getroffen, irgendwann zu sagen, Mensch, das programmieren wir komplett selbst?
Ich glaube, das ist mal auf zwei Ebenen das zu sehen. Erstmal, wenn man die ganze Unternehmen betrachtet, haben wir gemeinsam mit unserer Beiräte, mit unserer Geschäftsführung an den Strategie gearbeitet und haben wir festgestellt, okay, wo sind die Applikationen oder die Prozesse oder Bereiche, wo wir einfach nur effizient sein wollen. Kosteneffizient, prozesseffizient. Und dort haben wir immer auf Standardsoftware installiert und verwendet. Aber dann gleichzeitig haben wir gesagt, okay, wo ist unsere USP? Wo wollen wir anders sein? Wo sind wir unique in unserem Geschäftsprozess oder Geschäftsmodell, wo keine Standard sozusagen greift, sondern wir wollen wirklich die Edge haben gegen unsere Wettbewerb oder die Edge in unsere Geschäftsmodell-Spezifika. Und dann haben wir festgestellt, bei solchen Bereichen sollen wir eine Eigenentwicklung präferieren, weil dort wollen wir die Flexibilität haben und finden wir keine Standardlösung, die wir wirklich anpassen, weil das wäre dann viel zu teuer, so eine Anpassung durchzuführen. Und das ist quasi auf Strategieebene diese Diskussion geführt. Und zum Beispiel bei dem Verkaufsfahrer haben wir von Anfang an gesagt, okay, Verkaufsfahrer ist wirklich diese letzte Meile bei uns, ist eine von den differenzierten Merkmale der Geschäftsmodell. Und dazu haben wir gesagt, für diese Art von Anwendungen brauchen wir eine eigene Entwicklung. Und dort war die Entscheidung entsprechend zu treffen. Dann, wenn man die zweite Ebene, wenn man eigene Entwicklung betrachtet, dann muss man natürlich wirklich mit Partner zusammensetzen, die das schon professionell entwickeln, weil natürlich Bofrost ist eine kleine Unternehmen oder ein mittelständisches Unternehmen. Wir haben nicht die Entwicklungspower von großen Unternehmen. Das heißt, unsere IT-Abteilung ist 100 Mann groß. Wir können einfach nicht alle Entwickler haben für alle unsere Bereiche, für alle unsere Applikationen. Dazu haben wir wirklich mit Partner zusammengearbeitet, die man die gesamte Stack der Entwicklungsprozess im Sinne von Entwickler, Client-Entwickler, Server-Entwickler, Analysts, Tester, Architekten, Projektleiter, Product-Owner, alles zusammen sozusagen in ein übergreifendes Team gefunden haben. Und dann mit dieses Team haben wir uns getraut, zusammen mit dem Partner und zusammen mit diesen neuen Technologien haben wir uns getraut, diese Software selber implementieren zu können. Und natürlich hat mich geholfen, quasi meine Erfahrung in die als Entwickler, um dann die richtige Team-Setup zusammenzubauen, die richtige Partner zu finden und die richtige Technologien zu setzen. Und dafür, ja, kann ich nur sagen, ich würde jetzt nicht sagen, bei alle unsere Applikationen müssen wir eigene Entwicklung, das wäre sowieso sinnlos, aber für bestimmte Ecke, und dann haben wir eine Handvoll davon, haben wir gesagt, eigene Entwicklung ist die bessere Variante.
Das finde ich wirklich großartig. Sie hatten vorhin das Wort Customer Centricity angesprochen und wie spezifisch Bofrost ja auch ganz besondere Herausforderungen hat. Das heißt, die Entscheidung, wann man selbst entwickelt, beziehungsweise wann man auf Standardsoftware zurückgreift, und auch Android, muss man ja sagen, ist am Ende des Tages eine Standardsoftware, um das mal als Beispiel zu nennen. Das heißt, ging die Entscheidung entlang, wo ist Bofrost wirklich anders? Wo gibt es quasi keine Standardlösung, die genug customizable ist, dass man diese Erwartungen erfüllt? War das der Entscheidungsgrad, dass man gesagt hat, wo sind wir anders als andere? Und das waren eben die Fahrer und sicherlich auch irgendwie die Kunden und die Customer Experience. War das die Entscheidung dafür, selbst zu entwickeln?
Ja, definitiv. Aber nicht nur, wo sind wir anders, sondern wo wollen wir in die Zukunft auch anders sein und anders bleiben? Und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Aspekt der unsere Make-or-Buy-Strategie, wo wir sagen, immer USP-Prozesse immer selber sozusagen in Hand haben, selber das Design, die Implementierung sozusagen steuern kann, und alle anderen Prozesse, die Standard sind, dann einfach mit einer Standardsoftware abdecken, weil dort ist die Effizienz wichtig, ist die Kosteneffizienz wichtig und Prozesseffizienz wichtig. Und zum Beispiel, wir haben Lagerverwaltungssysteme Standard implementiert. Natürlich haben wir mit unserem minus 35 Grad ein bisschen spezifischer bei dem Thema Lagerverwaltung, aber trotzdem, Hauptprozesse sind Standard in die Lagerverwaltung. Und wäre Unsinn, jetzt eine Lagerverwaltung von Scratch zu bauen. Macht keinen Sinn. Aber bei dem Verkaufsfahrer und bei unseren neuen Kundenwerber haben wir eigene mobile Applikationen entwickelt dafür, weil die User Experience ist anders. Ja, zum Beispiel bei dem Thema Callcenter Agents, dort haben wir keine eigene Applikation gebaut, sondern bei den Callcenter Agents haben wir auf Standards wieder zurückgegriffen. Wenn man zu dem Thema Customer Management und Customer Data Hub und Customer Journeys abzubilden, haben wir auch wieder auf Standard-Plattform zurückgegriffen. Natürlich, unsere Customer Journeys sind ein bisschen anders, haben wir entsprechend auf diese Standardplattform customized, aber wäre auch heute utopisch zu glauben, dass wir eine CRM-Plattform komplett neu bauen müssen. Dazu haben wir mit einer unserer Partner eine Proof of Concept gebaut und haben gesagt, okay, welche Plattform könnte für uns in Frage kommen, und haben wir eine Plattformentscheidung entsprechend getroffen und eine Software dazu gekauft. Und dazu diese differenzierte Betrachtung ist ganz wichtig zu haben und ganz nah an den Gesamtstrategie zur Verfügung zu stellen, weil ganz wichtig ist, diese Strategie Schritt für Schritt zu unterstützen. Und wo man schneller sein kann, mit Standard einzuführen, sofort, ich bin dabei. Aber wo man einzigartige Prozesse hat, dann sollte man quasi auf eigene Entwicklung gehen. Und diese Integration-Aspekt und diese Entscheidung in diese Richtung zu treffen, ist nicht leicht, muss man schon sagen. Das habe ich viele Gespräche geführt auf unterschiedliche Hierarchienebene. Und am Ende, ich bin davon überzeugt und habe ich auch geschafft, meine Geschäftsführungskollegen und meine Beiräte zu überzeugen, dass man quasi, das ist die bessere Strategie, diese Domain-Einsatz in die Architektur zu führen und zu sagen, für welche Domäne brauchen wir welche Lösungen. Und am Ende müssen wir sicherstellen, dass wir alles integrieren können. Und das ist die große Herausforderung, die wir auch meistern müssen.
Dennoch muss ich sagen, ich finde das sehr, sehr mutig, eine eigene Applikation zu bauen, insbesondere eine, die ja wirklich mission critical ist, wie man das so schön nennt. Denn ich stelle mir vor, wenn diese Software ausfällt, dann steht Bofrost still, oder? Können die Fahrer noch arbeiten, sozusagen aktuell, wenn diese Software nicht funktioniert?
Genau, das war eine von unseren Herausforderungen von Anfang an, zu sagen, okay, was passiert, wenn es war auf der Serverseite passiert oder vielleicht auf dem Tablet passiert? Dann müssen wir bei jedem Prozessschritt gucken, okay, sind wir offline-fähig oder nicht? Und ich glaube, wir wissen alle, wie die Netzabdeckung in Deutschland ist. Wenn ein Verkaufsfahrer unterwegs ist mit einem Tablet, dann hat nicht immer online Zugriff. Dazu müssen wir wirklich alle diese Prozesse angucken und sagen, okay, wo kann ich offline noch weiter arbeiten? Und dafür war auch wieder das alleine auch ein Punkt zu sagen, okay, wie schaffe ich eine Applikation, die dann auch offline fähig ist, die dann auch für mehrere Tage offline fähig ist. Und dazu muss man schon sagen, wir haben solche Prozesse quasi sehr intensiv getuned, um sicherzustellen, die Offline-Fähigkeit. Und auch, stellen Sie vor, wenn ein Verkaufsfahrer unterwegs ist in einem Hochhaus, muss man mehrere Kunden bedienen, dann hat man plötzlich keinen Empfang, dann kann man die Kundenmaske nicht öffnen. Ja, das heißt, muss man von Anfang an designen, dass bestimmte Daten auf dem Tablet lokal gespeichert sind und das sozusagen abends synchronisiert wird. Alle diese solche Prozesse sind spezifisch sozusagen für uns bei Bofrost und dazu war für uns klar, die Entscheidung selber zu entwickeln, selber in Hand zu haben, welche Daten synchronisieren wir in real time und welche Daten synchronisieren wir abends, dass man immer sozusagen aussagefähig ist bei dem Verkaufsfahrer. Aber natürlich bei manchen Prozessen gelingt uns das gar nicht. Zum Beispiel jetzt die Fiskalisierung kommt in Deutschland und das sehe ich schon eine große Risiko, wenn diese Fiskalprozesse immer online, wenn alle diese Belege immer online fiskalisiert werden müssen, da bei der Netzabdeckung, dann stelle ich mir ganz schwierig vor, bei ein oder anderen Unternehmen, die immer online sein müssen, solche Fiskalisierung-Anforderungen immer abzudecken. Aber das wäre wirklich ein wesentliche Herausforderung auch für uns und für viele andere, die immer unterwegs sein müssen und immer Belege, Kaufbelege erstellen müssen.
Wenn Sie sagen, Sie haben das selbst unter Kontrolle, diese Systeme, beziehungsweise machen es eben online, offline fähig, eine sehr elegante, interessante Lösung, könnte ja auch sein, dass das auch für die Belege später funktioniert. Allerdings mal eine andere Frage. Es kommt ja immer vor, dass trotzdem, gerade wenn man was neu einführt, irgendwann wird es ja nicht funktionieren. Bei uns hat gestern morgen Slack nicht funktioniert. Wie haben Sie denn reagiert, als mal was nicht funktioniert hat, irgendeine kritische Funktion ausgefallen ist oder sowas? Wie kriegt man die Akzeptanz der Fahrer hin, gerade am Anfang, wo Software ja tendenziell noch etwas buggier ist, als wenn sie dann ja benutzt wurde?
Definitiv. Ich kann nur über einen Fall berichten. Ich glaube, tendenziell ist einfach zu sagen, muss man offen damit umgehen und einfach sagen, okay, ja, wir haben ein Problem, wir arbeiten daran und versuchen wir so schnell wie möglich das zu ändern. Ein Fall haben wir gehabt am Anfang, wo die Applikation immer noch in die Kinderschuhe lag und dann mussten wir quasi, ich weiß nicht, 100 Verkaufsfahrer bitten, nochmal alle Belege in den Tag nochmal neue zu erfassen. Ja, weil die Belege werden gedruckt, ja, und werden quasi entsprechend durch den mobile Drucker, die wir haben, alle Kaufbelege sozusagen archiviert. Und das war keine leichte Aufgabe, entsprechend zu kommunizieren und auch gerade zu stehen, zu sagen, hier haben wir ein Problem gehabt und dann müssen wir die Verkaufsfahrer entsprechend bitten, alle Belege für den Fall nochmal neue zu erfassen abends. Und das war einfach mehrere Überstunden benötigt, nicht nur von IT, sondern auch von unseren Verkaufsfahrern. Wir haben natürlich danach entschuldigt, wir haben eine kleine Schokolade geschickt mit dem Namen der Verkaufsfahrer, wo wir gesagt haben, es tut uns leid, dass das passiert ist. Und das ist auch eine Art Offenheit, umzugehen und einfach mit Leiden mit dem Verkaufsfahrer zu zeigen, weil natürlich, ich habe mich persönlich bei dem Niederlassungsleiter einfach entschuldigt. Wir haben erklärt, wo das Problem ist. Wir haben erklärt, dass wir auch Menschen sind, dass in bestimmten Situationen auch Fehler machen können. Und das haben die verstanden. Und wenn man diese Nahbarkeit zeigt und sagt, ja, ich weiß, wir haben das entsprechend verbockt und das gerade steht und dann mit einer kleinen Aufmerksamkeit in Form von jetzt eine Schokolade an alle Verkaufsfahrer, die betroffen waren, geschickt haben, dann war sozusagen die Unmut sondern nicht so groß da. Natürlich haben die Verkaufsfahrer ein riesen Problem damit gehabt an den Tag, aber gleichzeitig haben die verstanden, ja, wir sind auch alle Menschen, alle machen wir Fehler und am Ende sind wir alle in ein Boot und mit enge Kommunikation und auch offen, ehrlich zu sein und auch ein Verständnis zu zeigen, dass die Verkaufsfahrer vielleicht nochmal 2-3 Stunden mehr in den Niederlassungen nacharbeiten müssen. Das ist nicht mal einfach, wenn die 8 Stunden oder 10 Stunden am Tag unterwegs sind und dann danach nochmal 2 Stunden in Niederlassungen für so einen Fall arbeiten zu müssen. Das ist nicht leicht. Aber wir haben gemeinsam das durchgestanden. Ja, wir in IT, wir waren da, haben wir jede Stunde mit dem telefoniert und haben gesagt, okay, wie machen wir das? Wir haben viele Belege selber mit nacherfasst. Das heißt, wir haben mit dem mitgelitten und das haben wir gezeigt. Und ich glaube, das hat dafür geführt, dass die viel verständiger, viel Verständnis gezeigt haben bei solchen Fällen.
Das klingt ja so, als wären Sie von vornherein wirklich in sehr engem Dialog gewesen mit den Fahrern, bis hin zu wirklich sich zu entschuldigen, einen Fehler zu machen, ist ja auch, sag ich mal, keine klassisch deutsche Firmenkultur, dass man auch mal zugibt, Mensch, das haben wir wirklich verbockt, und sich dafür zu entschuldigen. Ist das Ihrer Meinung nach ein Weg, Akzeptanz zu erhöhen? Gerade bei IT kann man sich ja immer sehr schön hinter einer digitalen Maske verstecken, in Anführungszeichen, als IT-Abteilung. Sehen Sie das als im Change Management, ist dieses nah dran sein an den Fahrern und wirklich dieses gemeinsame Arbeiten an dem Produkt, Feedback einholen, aber eben auch sich, wenn was schief geht, mal wirklich zur Entschuldigung mitzuarbeiten. Ist das ein Schlüssel zum Change Management?
Ich glaube, Change Management ist ein riesen sozusagen Umfeld und das ist jetzt nicht nur eine Maßnahme, die diese Veränderungen durchführt, sondern mehrere. Ich habe am Anfang erwähnt, von Anfang an haben wir die Verkaufsfahrer involviert. Das war deren Baby, nicht unsere Baby, ja, in die IT oder irgendwo in die Zentrale, weit weg von den Niederlassungen, sondern deren Baby. Und die haben das mitentwickelt, die haben die Namen quasi selber empfunden und die haben das quasi mitbetreut und mit erklärt bei alle anderen Verkaufsfahrer. Und das hat quasi eine große Identifikation zu dem Produkt von Anfang an erzeugt. Und wenn deren Baby sozusagen nicht mehr funktioniert, dann ist es nicht so einfach zu sagen, ja, alle anderen haben die Scheiß gebaut, sondern ja, scheiße, unsere Applikation ist jetzt nicht so, funktioniert nicht so gut, aber wir kriegen das hin. Und ich glaube, dieses Gefühl, die dann entsteht oder von Anfang an entstanden, das ist unsere Applikation. Es ist, gehört uns und es ist in unserem Interesse, das vernünftig zu machen, besser zu machen, immer wieder zu weiterzuentwickeln. Das generiert ein Gefühl, die sozusagen als Involvement, ja, ich bin involviert, ich bin dabei, ich bin nicht diejenige, die da alles bekommt, sondern ich bin diejenige, die das gestaltet. Und diese emotionale Involvement in den Change-Prozess ist ein wesentlicher Aspekt der Akzeptanz. Wenn die Verkaufsfahrer quasi das Gefühl haben, die haben mitbestimmt oder mitgestaltet, dann ist es viel einfacher, solche Erneuerungen einzuführen. Das Gleiche, wenn irgendwo Probleme sind, haben die sozusagen verstanden, wo das lag, haben die verstanden, warum ist das so, und das ist, was wir sehr oft kommuniziert und sehr offen kommuniziert haben. Und diese offene Kommunikation entsteht eine gewisse Nahbarkeit und gewisse Verbindung, auch emotionale Verbindung zwischen wir in die IT und auch dem Verkaufsfahrer, weil auch unsere Support-Kollegen, die dann diese Support-Leistung bringen für den Verkaufsfahrer, haben die ständig telefoniert mit dem Verkaufsfahrer. Es ist nicht nur, wir schicken eine trockene, kryptische E-Mail an alle und wir sagen, wir haben ein Problem und tschüss, sondern wir telefonieren ständig mit der Niederlassung. Das haben wir auch gelernt, dass diese Nähe uns alle sehr viel hilft, um solche Probleme meistern zu können. Und natürlich haben wir auch gemeinsam gefeiert. Das heißt, wenn Releases sehr gut funktioniert haben, haben wir gemeinsam mit dem Verkaufsfahrer in den Niederlassungen einfach ein eine schöne Party gehabt oder eine schöne Event gehabt, wo wir uns alle gefreut haben, dass das und das und das funktioniert hat. Wir haben auch Success Stories erklärt und wir haben kleine Videos gedreht von den Verkaufsfahrern, die begeistert waren, einfach diese Applikation zu nutzen. Und diese Begeisterung hat auch eine Emotion erzeugt, dass das quasi meine Applikation ist und unsere Applikation für das Bofrost ist. Und wenn man diese Emotionen alle verknüpft, von Anfang an bis zu Ende, zusammen mit dem Rationalität verbindet im Sinne von, warum muss ich diese neue Technologie einführen? Warum ist die Zeit gekommen, einfach diese alte Gerät anzupassen? Wenn diese Emotion mit dem Rationalität verbunden ist, dann das ist die Erfolg für das Change, für jede Change in jedem Unternehmen. Und ich glaube, das gilt nicht nur für jetzt für den Verkaufsfahrer, sondern auch für jede andere Veränderungen, die wir durchführen. Wenn hinter der Veränderungen eine positive Emotion steht mit einer rationalen Begründung, warum die Veränderungen kommen, dann hat man eine wesentliche Erfolgschancen, diese Change einzuführen.
Wirklich, also ich muss sagen, was ich jetzt rausgehört habe, die Marke Bofrost ist ja sehr, sehr bekannt, ist allerdings auch ganz klassisch, sag ich mal, in dem klassischen Modell fangen gewesen. Was ich jetzt raushöre, ist, dass es wirklich eine sehr, sehr ein positiv Beispiel der digitalen Transformation ist. Sie haben, und da vielleicht auch ein bisschen Glück des Tüchtigen sicherlich, genau zur richtigen Zeit digitalisiert, sowohl die Belegschaft ins Homeoffice fähig gemacht sozusagen, als auch die Fahrer digitalisiert. Wie würden Sie das resümieren? Sie sind jetzt seit 3 Jahren bei Bofrost, wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn Sie zurückschauen, sozusagen, was waren die Highlights und an welchem Bereich würden Sie sagen, da gehen wir als nächstes ran?
Ich glaube, wir sind jetzt mittendrin. Wir haben ein paar Erfolge quasi realisiert. Wir haben eine von unseren Applikationen quasi umgestellt, transformiert. Aber muss ich schon sagen, wir sind mittendrin. Wir sind noch nicht fertig. Wir haben noch viele Herausforderungen vor uns im Sinne von, wir führen momentan ein neues CRM-System, wo wir die gesamte Kundeninteraktionen noch optimieren wollen. Wir führen eine ganz neue Tourenplanung, basiert auf ganz neuen Technologien mit Machine Learning, Optimierung-Algorithmen, wo man die Effizienz der Kundenplanung und diese Dynamik zwischen statischen Touren und Ad-Hoc-Anfragen von Online-Kunden einfach zusammen kombinieren können. Und das ist eine wesentliche Veränderung, die noch auf uns zukommen. Und natürlich auch im Callcenter-Bereich, wenn wir neue Applikationen jetzt bereitstellen mit dem neuen CRM-Einsatz. Wir sind dabei, auch eine neue Kunden-App ganz neu zu machen. Ja, wir können sagen, wir haben ein bisschen verschlafen in diese Richtung. Ja, aber wir können alles nicht gleichzeitig tun. Dazu haben wir in unserer Roadmap Schritt für Schritt quasi gesagt, okay, bestimmte Applikationen müssen wir ein bisschen warten. Und meine Einschätzung, ich glaube, wir sind jetzt mittendrin. Wir haben, glaube ich, noch ein paar Jahre vor uns, wo wir noch Kernapplikationen anzupassen sind. Und danach kann man schon sagen, okay, wir haben den Gerüst geschafft, alle diese Themen oder die Bofrost fit für die Zukunft zu machen. Das ist eigentlich, was wir machen wollen, weil wir sehen, dass die Kundenpräferenzen sich geändert haben. In die Art und Weise, wie mit Bofrost interagieren, nicht nur die Produktpalette, sondern auch die Art und Weise der Interaktion und diese Vorratprinzip mit Tiefkultur ist jetzt sozusagen nicht mehr, was vor 20 Jahren da war. Und wir sehen auch, dass die Kunden nicht mehr immer zu Hause sind, wie vor 20 Jahren und 30 Jahren. Wir sehen, dass auch viele, viele Frauen sozusagen viel beschäftiger sind als vor 20, vor 30 Jahren. Und das sind die Herausforderungen, die wir jetzt in die neue Planung, in die neue Kundeninteraktionen nehmen wollen. Natürlich, wir sprechen auch unterschiedliche Kundengenerationen an und nicht mehr sozusagen Bofrost ist bekannt von den Oma, sondern sollen wir auch eine Verjüngerung der Märkte sozusagen anstreben. Und das hat auch eine wesentliche Veränderung in den Marktwahrnehmung zu tun.
Fit für die Zukunft, das ist ein super Stichwort. Ich glaube, das ist ja die Aufgabe des CIOs, sozusagen die richtigen digitalen Methoden zu finden, um ein Unternehmen fit für die Zukunft zu machen. Ich glaube, das ist auch ein schöner Abschluss. Ich könnte noch 2 Stunden weiterreden. Es ist super spannend. Ich finde das toll, so ein traditionsreiches Unternehmen mit aber einem so gegenwärtigen Geschäftsmodell, das zu hören, wie sie das digitalisieren. Ganz tolles Gespräch, ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ich habe eine Menge gelernt. Ich habe vor allem gelernt, wie man Mitarbeiter einbezieht in so einen Transformations- und Change-Management-Prozess, dass auch hier die Liebe manchmal durch den Magen geht, sozusagen in diesem Falle die Liebe zu einer Applikation, wenn man auch mal so ein Stück Schokolade und eine Entschuldigung goes a long way, wie der Amerikaner sagt. Das finde ich wirklich klasse, dass Sie da diesen Spirit eingeführt haben, dass man das gemeinsam entwickelt, dass man wirklich die Belegschaft mit einbezieht in diese internen Entwicklungen und ihnen auch die Namensgebung fand ich auch sehr, sehr spannend, dass man da so ein gewissen Ownership mit reinbringt. Finde ich wirklich großartig. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute in unserem Podcast gewesen sind. Es hat mir großen, großen Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich darauf, die Verjüngung der Marke Bofrost und sozusagen den weiteren Erfolg mitzuverfolgen und wünsche Ihnen dabei natürlich extrem viel Erfolg und gutes Gelingen.
Vielen, vielen Dank auch für die Einladung und ich kann nur sagen, es ist ein Team-Effort, nicht nur ich, sondern die gesamte IT-Mannschaft, die gesamte Bofrost-Organisation ist momentan gefordert, quasi Hand an Hand zu arbeiten und Schulter an Schulter, um das ganze Team einfach zu meistern und zu ändern. Das ist unsere große Herausforderung für uns alle.